Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Die Losung für heute heißt, sie sangen umeinander und lobten und dankten dem Herrn, dass seine Barmherzigkeit ewiglich wäre. Wir beten. Herr, wir stehen jetzt vor dir. Du kennst unser totes Herz, das so schwer dazu zu bringen ist, vor dir anzubeten und dir zu danken. Und du kennst unsere blinden Augen, die alle sehen, nur das Eigentliche nicht, dein Heil. Und ich möchte dich bitten, Herr, tritt jetzt in unserer Mitte und bring uns zurecht. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Lass dein schönstes Licht, der Herr, berühren mein Gesicht. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Es steht im 84. Psalm. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser denn sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, denn wohnen in der gottlosen Hütten. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen, den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen. Tragungssaal oben sind, herzlich grüßen und den Kontakt mit ihnen herstellen. Nun singen wir Vers 2. Ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir haben hier angefangen, die Geschichte von der Bekehrung des Paulus zu sprechen. Wir haben gehört, wie er von Jesus überwunden wird, von Damaskus fliehen muss und nach Jerusalem kommt. Und nun lesen wir Apostel 9, Vers 28. Und er war bei der Gemeinde, bei den Aposteln, und ging aus und ein zu Jerusalem und predigte den Namen des Herrn Jesus frei. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Meine Freunde, seit der Jahrhundertwende haben wir in Deutschland reichlich viel Revolutionen, Zusammenbrüche, Umstürze, Wiederaufbau und solche aufregenden Dinge erlebt. Und wir werden ja mit Riesenschritten im nächsten Zusammenbruch und Wiederaufbau, nein, da gibt es ja wahrscheinlich keinen Wiederaufbau mehr, entgegengehen. Ich, der ich noch aus dem vorigen Jahrhundert stamme, habe das alles nun mitgekriegt. Und es ist vielleicht eine bittere Weisheit des Alters, wenn ich sage, es war eigentlich jedes Mal dasselbe. Kaum hatte man den Kopf über Wasser, fing man an zu reden, immer und überall von den neuen Wegen, die man jetzt gehen müsste. Die Kunst ging neue Wege und die Architektur ging neue Wege und der Politik ging man ganz neue Wege und in der Wirtschaft ging man ganz neue Wege und selbstverständlich, da eine Volkskirche immer wieder Zeit gehen muss statt mit Gott, ging man auch in der Kirche neue Wege. Und es ist eigentümlich, dass diese neuen Wege, die man also sagen wir so 1910 ging und die 1918 ging und 1933 ging und 1945, dass die jedes Mal mit einem ungeheuren Wind, wie man so sagt, in Szene gesetzt wurden. Das Alte, das können wir noch nicht mehr, muss ganz neue Wege gegangen werden. Ein Wind kann man schon gar nicht mehr sagen, es war schon immer Sturmgetöse. Wer sich von dem, also so können Sie auch heute in jeder Zeitung, nicht wahr, auf der ersten Seite steht die neuen Wege von der Politik, auf der dritten Seite die neuen Wege in der Kunst und auf der fünften Seite die neuen Wege in der Kirche. Wer sich von dem Getöse nicht so eigentlich beeindrucken lässt, der merkt ja bald, dass im Grunde alles beim Alten bleibt. Die Künstler tragen nach wie vor lange Haare und reden in unverständlichen Vokabeln von ihrer Kunst. Die Wirtschaft macht nach wie vor Geld, der Bonze schwimmt immer noch oben und die Kirchen sind immer noch schlecht besucht, trotz aller neuen Wege. Wer das nun so einige Zeiten miterlebt hat, nicht? Der horcht auf, wenn auf einmal aus der Bibel heraus, dem Wort Gottes, eine Stimme dringt. Siehe, ich mache alles neu. Das sagt Jesus, der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das sagt der, der so schmachvoll am Kreuz hing. Das sagt der, der, o Wunder, von den Toten wiedergekommen ist. Jesus, ich mache alles neu. Wir haben ein bisschen müde geworden mit den neuen Wegen und misstrauisch. Für den ist das atemberaubend. Ich finde die Bibel überhaupt atemberaubend, nicht? Ich finde die Zeitung nicht atemberaubend, weil Sie können die Zeitung von 1931 jetzt lesen, die klingen beinahe wie jetzt, nicht? Das ist nicht atemberaubend, immer dasselbe. Aber deshalb, ich mache alles neu. Und in der Tat, meine Freunde, Jesus macht alles neu. Wer in die Gewalt des Sohnes Gottes kommt, der erlebt ernsthaft neue Wege. Und davon spricht unser heutiger Text. So ein alter Pastor mit reichen Erfahrungen, der hat manchmal ganz böse Gedanken. Und einer der bösen Gedanken, der ist, ich möchte mal abfragen, wie hieß ungefähr der Text. Würden Sie sagen können, ich will es Ihnen lieber nochmal vorlesen, ich tue es nicht. Man hält das wohl als Gedanken in seiner Brust. Ich will den Text nochmal lesen, nicht wahr? Da wird vorher erzählt, und Barnabas nahm Saulus und führte ihn zu den Aposteln. Und er war bei ihnen und ging aus und ein zu Jerusalem und predigte den Namen des Herrn Jesus frei. Ich überschreibe diesen Text und die Predigt: Ein Mann erlebt neue Wege. Ein Mann auf neuen Wegen. Ich habe wie üblich drei Dinge, Erstens, Saulus entdeckt die Gemeinde. Wenn ich von Gemeinde rede, meine Freunde, dann rede ich natürlich nicht von einem volkskirchlichen Pfarrbezirk. Man redet zur Gemeinde, dass der Pfarrer sagt, meine Gemeinde geht von der Städter Straße bis da und dahin. Das nennt man besser Parochie. Wenn ich Gemeinde sage, lassen Sie uns bei der Bibel bleiben, dann meinen wir die Schar der Menschen, die sich sammeln um Gottes Wort und bei denen man etwas weiß von der Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Gemeinde, das ist die Schar derer, die die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist erfahren haben oder sie gerne erfahren möchten. Ich frage mich manchmal, sind wir Gemeinde? Wenn ich das so ansehe, was alles will, der sich hier werben soll, dann habe ich das Gefühl, wir sind ein Schlachtfeld, aber sind wir Gemeinde? Die Schar derer, die sich sammelt um Gottes Wort, wo man weiß von der Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Und so eine Gemeinde war in Jerusalem. Sie war nicht sehr groß, meine Freunde. Sie hatte eine Verfolgung hinter sich. Und da waren die meisten Glieder der Gemeinde im Gefängnis gelandet oder getötet worden oder zerstreut in alle Winde. Sie gingen um, heißt es mal in der Bibel. Und zwar eigentlich war Licht besehen, so heißt es mal vorher, nur die Schar der Apostel zurückgeblieben. Und da fehlte dann auch noch der Judas, nicht? So die Apostel mit dem kleinen Häuflein. Aber immerhin, das war Gemeinde Jesu. Wissen Sie, wie die kleinste Gemeinde aussieht? Zwei Leute. Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. So gab es also eine Gemeinde Jesu in Jerusalem. Und nun heißt es hier, und Saulus war bei ihnen. Meine Freunde, das Wort hat mich einfach gepackt. Wissen Sie, wenn Sie durchs Gedränge gehen, auf einmal hält sich einer am Rock fest. So geht es auch mit Bibelworten. Einmal hält mich eins fest am Rock. Er war bei ihnen. Beinahe wörtlich so hat ein anderer zu der Gemeinde Jesu gesagt. Ich bin bei euch, nämlich der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes. Der auferstandene Herr hat das gesagt. Ich bin bei euch alle Tage. Und er ist bei seiner Gemeinde und darüber freue ich mich, dass die Gemeinde Jesu das wissen darf, dass der Herr Jesus bei ihnen ist. Und darum können sie beten, die Christen, und können mit ihm reden und können in dunklen Zeiten seine Hand festhalten. Nicht? Jesus sagt, ich bin bei euch. Und auf einmal heißt es hier, da ist jetzt noch ein ganz anderer auch bei ihm. Der Verfolger Saulus kann auch sagen, ich bin bei euch. Und da haben sie das Wunder der Gemeinde Jesu, meine Freunde. Das Wunder der Gemeinde Jesu. Was hat die für eine Spannweite? Vom Herrn der Herrlichkeit bis zu dem blutbefleckten Saulus, dem Sünder, der umgekehrt ist und Gnade gefunden hat. Und dazwischen ist alles Mögliche. In der Gemeinde Jesu gibt es alles. Mein Bruder und Freund Humburg pflegte manchmal zu sagen, so im Blick auf die Gemeinde Jesu erstaunt, es gibt nichts, was nicht gibt. Männer und Frauen, in der Sprache unserer Zeit, die wir hier reden sollen, Teenagers und Tweens, Greise und Babys, gehören die Gemeinde Jesu herein. Und alle, bitte Brüder und Schwestern, weil sie nämlich durch Jesus versöhnt sind mit dem einen Vater. Es gibt in der Gemeinde Jesu alle möglichen politischen Richtungen. Nicht? Es ist mir immer so eine Freude, wenn hier so profilierte Politiker von allen möglichen Parteien sitzen und sagen, hier nebeneinander, wir gehören zur Gemeinde, ja? Das ist manchmal nicht ganz einfach, denn ich habe auch eine politische Überzeugung, da regt mich der andere auf, aber zur Gemeinde Jesu gehören alle möglichen politischen Überzeugungen. Wissen Sie, soziologisch gesehen ist die Gemeinde Jesu ein unmögliches Gebilde. Intellektuelle und
sehr schlichte Leute, sehr schlichte und sehr intellektuelle, Vermögende und solche, die jeden Pfennig umdrehen müssen, zusammengeschweißt durch ein Bekenntnis. Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Er hat mich mit ihm selbst versöhnet und macht durch Blut des Sohns mich ein. Wo kam dies her? Warum geschieht? Erbarmung ist und weiter nichts. Wer zur Gemeinde Jesu gehört, der kann das sagen. Mir ist Erbarmung widerfahren. Ich hätte nichts als Zorn verdient. Alle sagen dies Bekenntnis, außer dem einen, dem Haupt der Gemeinde. Der hat nicht Zorn verdient. Aber durch den können die Kinder Gottes dies Bekenntnis sagen. Saulus entdeckt es, dieses Wunder der Gemeinde. Und er war sein früherer Kollege Nikodemus und ein armer Fischer wie der Petrus, der bestimmt Analphabet war und er später schreiben lernte als Christ. Er erlebt das Wunder der Gemeinde. Und meine Freunde, wer die Gemeinde Jesu entdeckt, der kommt auf wirklich neue Wege. Denn nehmen Sie mir das ab, Gemeinde Jesu ist immer neu. Gottes Geist muss sie in jeder Generation ganz neu schaffen. Gottes Geist wirkt in jeder Generation ganz neue Gemeinde Jesu Christi. Das ist mir so interessant. Darf ich Ihnen ein Beispiel sagen, wenn es aufging? Sie kennen die Tiersdings-Ruhr-Konferenz. Als ich als junger Mann da zum ersten Mal hinkam, saßen auf dem Podium alles alte, erfahrene, herrliche Brüder, Christi und Dammann, wie sie hießen. Die sind alle in der Ewigkeit. Da muss die Sache doch zu Ende sein. Auf einmal ist eine neue Schar da. Und ebenso mit den Hörern. Was damals die Seele füllt, ist alles in der Ewigkeit. Es ist eine neue Schar da, die Hunger hat nach Gottes Wort. Versteht? Und wir dürfen es hier erleben. Gottes Geist wirkt die Gemeinde Jesu Christi in jeder Generation ganz neu. Gemeinde Jesu kann nie Staub ansetzen. Saulus kam auf neue Wege, als er diese vom Geist Gottes berufen und gewirkt der Welt Gemeinde entdeckte. Und meine Freunde, er hat sie erschütternd erlebt, das muss ich Ihnen noch sagen. Erschütternd. Bitte mal, da steht ein paar Verse vorher. Saulus verstörte die Gemeinde. Das war kein Kinderspiel. Saulus war ein Kerl, wenn der Gemeinde verstörte, da wurde Menschenjagd gemacht. Da wurde verfolgt, verhaftet, gequält, getötet, ins Gefängnis geworfen. Es war keiner in Jerusalem von der Gemeinde Jesu, dem durch Paulus nicht schreckliches Herzeleid geschehen war. Mein Bruder hast du getötet. Meine Kinder sind emigriert, ich habe keine Nachricht von ihnen und so, nicht? Und dann hören, Saulus war bei ihnen. Das ist nur möglich, weil die Gemeinde Jesu ein Wörtlein kennt, das die Welt nicht kennt. Das heißt, Vergebung kennt die Welt nicht. Die kennt nur vergessen, was wühlen wir nicht im Alten rum. Oder Sünde ist nicht tragisch. Wir haben alle drei am Stecken, alle so, Ganovengemeinschaft. Vergebung, das gibt es in der Gemeinde Jesu Christi. Diese Apostel und diese Christen waren auch Menschen von Fleisch und Blut. Das war denen nicht leicht, einen Mann wie den Saulus bei sich aufzunehmen. Aber sie hatten gehört. Er hat sie gebeugt. Er hat Buße getan. Er hat unter Gottes Zorn gestanden. Er hat gesagt, ich habe gesündigt. Er ist reingewaschen durch Blut Jesu. Wo Gott vergeben hat, können Christen auch vergeben. Freunde, wo Gott vergeben hat, können Christen auch vergeben. Die ganze Gemeinde Jesu, jeder, lebt von der Vergebung durch Jesu Blut. Und wo das so ist, kann man Brüdern vergeben. Saulus auf neuen Wegen, er entdeckt dieses Gebilde, dieses Wunder der Zeiten, die vom Geist gewirkte Gemeinde Jesu. Lieben Freunde, eine Frage drängt sich auf. Gehören Sie zu dieser Gemeinde? Sie gehören zur Kirchengemeinde Breden, Neider, Rüttentüte oder so, wo, aber da zahlen Sie Kirchensteuer. Das, Sie haben verstanden, das meine ich nicht. Gehören Sie zu der Gemeinde Jesu, die ein Leib Jesu ist, die ein Tempel Gottes ist, wo man vergeben kann, Sind Sie Außenseiter oder heißt von Ihnen auch, er oder sie war bei Ihnen? War bei Ihnen. Jetzt ein zweites. Ein Mann auf neuen Wegen. Das zweite, Saulus sieht mit neuen Augen. Jetzt muss ich Sie ein bisschen anspannen bei der Auslegung dieses Textes. Darf ich nochmal lesen? Da heißt es, und Saulus war bei ihnen und ging aus und ein in Jerusalem. Na Freund, das ist doch eigentlich eine Binsenwahrheit. Er ging aus und ein in Jerusalem. Nun hat die Bibel eigentlich, soweit ich sehe, nie Binsenwahrheiten. Es hat alles einen Sinn, was da steht. Überlegen Sie bitte mal, was soll das heißen? Er ging aus und ein in Jerusalem. Warum steht das da? Ich versuche das jetzt auszulegen. Ich erlebe immer nach meinen Predigten, dass irgendein, vielleicht ein junger Theologe oder so, sagt, und da haben sie alle andere reingelegt. Ich bin gern bereit, mir das besser auslegen zu lassen. Aber ich möchte wissen, was heißt, dass er ging aus und ein zu Jerusalem. Und jetzt möchte ich Ihnen sagen, was ich nach viel Gebeten überlegen hier glaube, was das heißen soll. Sehen Sie, da gehe ich immer gerne raus, so ins Bergische Land und schüttel meinen Kopf und lasse den Text mit mir gehen. Und wie ich da überlegte, was heißt das? Da stand auf einmal vor mir das Bild eines Touristen, der etwa die Stadt Rom besucht. Nicht der Normalmensch sitzt auf seinem Büro an seinem Arbeitsplatz. Ein Tourist hat sein Hotelzimmer belegt und dann bleibt er nicht drin sitzen, er geht aus und ein. Er ist nicht gebunden an Arbeitsplatz. Er geht auf die Engelsburg, er besucht das Kapitol und dann geht er aus und geht an die Via Appia und guckt da so ein paar interessante Gräber aus der adrianischen Zeit an und da geht er wieder rein und besucht so eine Osteria, man muss doch das Rom von allen Seiten kennenlernen. Er geht aus und ein. Verstehen Sie, so ein Tourist? Und nun bitte, fassen Sie auf. Saulus ging aus und ein in Jerusalem. Wie so ein Tourist. Um zu schauen, zu sehen. Jetzt können Sie sagen, der Saulus kannte doch Jerusalem. Natürlich kannte er das. Aber er hat neue Augen gekriegt. Und jetzt muss er mit. Eine Bekehrung bringt neue Augen. Wissen Sie das? Eine Bekehrung bringt neue Augen. Und jetzt muss er mit neuen Augen Jerusalem ansehen, was er so gut kennt. Er ging aus und ein. Wollen wir mal begleiten? Begleiten. Da geht er am Tempelberg rauf und da werden vor dem Tempel Opfertiere verkauft. Und da sieht er, wie ein armer Mann den letzten Pfennig zusammensucht, um so ein Opfertier zu kaufen. Hat Saulus oft gesehen. Mann, sagt er, warum gibst du letzten Pfennig aus hier für ein Opfertier? Ich brauche Gnade bei Gott, sagt der arme Mann. Oh, denkt Saulus, wie die Menschen hungern nach Gnade bei Gott. Und dann steht da gekreuzigt der Heiland vor ihm. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnade. Komme, wen dürstet und trinke, wer will. Holt für euren verderblichen Schaden Gnade aus dieser vollkommenen Fülle. Und da geht der Saulus weiter, da am Tempeleingang, da stehen seine früheren Freunde, die Pharisäer. Gebetsriemen am Arm, sie beten. Ein Gebet nach dem anderen, ein Vaternoster runter. Noch eins. Um gute Werke zu sammeln. Oh, denkt Saulus, da habe ich einmal gestanden, gute Werke gesammelt. Wie töricht! Alle guten Werke machen mich gerecht vor dem heiligen Gott. Und nun steht wieder vor ihm das Bild, Jesus, der Gekreuzigte, der gerecht macht vor Gott. Er schreibt später, nun wir sind gerecht geworden durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dann geht der Saulus, wir begleiten ihn hinein in den Tempel. Er geht aus und ein. Und da kommen so ein paar Priester vorbei. Priester in ihren herrlichen Gewändern. Und da denkt Saulus, und mein Heiland, beschimpft und arm und blutig. Und auf einmal begreift er, alles Priestertum in der Welt ist nur ein Hinweis auf den einen hohen Priester, Jesus. Den einzigen Mittler zwischen Gott und den Menschen. So sagt Gottes Wort. Entweder haben sie ihn, dann haben sie Frieden mit Gott, sie haben ihn nicht, dann können sie alles Mögliche anrufen, Priester und Heilige, sie haben keinen Vermittler. Jesus, der hohe Priester, der einzige Mittler zwischen Gott und Menschen. Und Paulus folgt dieser Priesterschar und dann sieht er am großen Altar, wie da die blutigen Opfer geschlachtet werden. Ein Lamm und der Böck und gelber Blut. Und das kann nicht gerecht machen. Und dann steht vor Saulus das Bild. Siehe, da ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde wegträgt. Verstehen Sie, wie Saulus mit neuen Augen sieht? Er geht aus und ein in Jerusalem, er geht hinaus zum Stadttor auf den Ölberg. Auf den Ölberg. Und da sieht er die heilige Stadt liegen. Jerusalem. Oh, du liebes Jerusalem, du heiliges. Und dann geht ihm auf. Oh, du unheilige Stadt. Und er begreift auf einmal, diese Jerusalem ist nur ein Wegweiser zur himmlischen Jerusalem in der anderen Welt. Er spricht von dem Erlebnis im Brief an die Galater, da sagt er, dass Jerusalem das droben ist, unser aller Mutter, das ist die Freie. Und da singt sein Herz im Anblick Jerusalems, mein Heimat ist dort oben, da aller Engel Schar den großen Herrscher loben. Er geht aus und ein, er geht zurück, er sieht die Volksgedrängten, die Straßen voll mit Volk. Er sieht die Zöllner und Sünder, die keinen Mut mehr haben, umzukehren, heimzukommen zu Gott. Ach, wie viele sitzen hier, die sagen, ich kann doch nicht mehr umkehren. Ich will's eigentlich auch gar nicht. Oh, denkt Saulus, wenn ihr die offene Tür seht, Jesus sagt, ich bin die Tür, wer durch mich eingeht, wird selig werden. Und dann sieht er Griechen, Heiden, sie sind nach Jerusalem gekommen, um Frieden zu finden und finden ihn nicht. Und dann fällt es dem Saulus aufs Herz, sie alle, und die ganze Welt müsste es doch hören. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und zum ersten Mal steht seine Aufgabe vor ihm. Die Welt muss Jesus kennenlernen. Das ist nie ein religiöses Hobby von ein paar Spinnern, sondern da hängt das Schicksal von jedem Einzelnen, das zeitliche und ewige Schicksal und das Schicksal der Welt. Die Welt muss Jesus kennen, das fällt ihm aufs Herz. Sehen Sie, so sah Saulus mit neuen Augen die Stadt. Sehen? Menschen, er sah alles mit neuen Augen. Das auf neuen Wegen. Und ich wünsche Ihnen bloß, dass Gott uns allen die Augen öffnet, dann sind wir auf neuen Wegen, wenn wir die Welt und Menschen Sünde und Gott mit neuen und richtigen Augen sehen und die Wirklichkeit erkennen. Und jetzt muss ich noch ein Drittes sagen. Ich habe den dumpfen Eindruck, dass es sehr warm ist, aber ich habe versprochen, ich wollte darüber nichts mehr sagen. Ich hoffe, dass Ihnen nicht so dumm ist, dass Sie mir den dritten Teil noch abnehmen können, denn an dem liegt mir fast am allermeisten. Ein Mann auf neuen Wegen, er wird von einem neuen Geist getrieben. Darf ich eben lesen? Und er predigt den Namen des Herrn Jesus frei. Meine Freunde, als der Saulus noch nicht bekehrt war, da wollte er was werden. Wer will das nicht? Nicht? Wer will das nicht? Und jetzt hat er sich bekehrt und da ist es geradezu, als wenn er das Gegenteil wollte. Saulus, möchte man sagen, du stürzt dich kopfüber ins Verderben jetzt. Bist du wahnsinnig? Bist du ein Narr? Du hast in Damaskus Jesus frei gepredigt. Es gab so eine Feindschaft, dass du also mit knapper Not dem Tode entronnen bist. Jetzt sei doch mal ein bisschen vorsichtig. Das kann dir jede Großmutter erklären, dass man nicht sofort wieder... Na, und so weiter. Und was tut er, Saul? Er predigt in Jerusalem, wo noch viel heißerer Boden ist, den Namen des Sohnes Gottes und die freie Gnade Gottes in Jesus. Ist er doof? Er ist ein Mann, der es nicht lassen kann. Wollen Sie das mal mitnehmen? Ein Mann, der es nicht lassen kann. Wie Petrus, dem hat man mal gesagt, halt den Mund mit deinem euren Christentum. Da sagt er, wir können es doch nicht lassen, dass wir nicht reden sollten, was wir gehört und gesehen haben. Können es nicht lassen. Saulus, ein Mann, der es nicht lassen kann. Er predigt den Namen des Herrn Jesus frei. Wir können es so gut lassen, ein Zeugnis abzulegen. Ne? Ich möchte mal wissen, wer in der vergangenen Woche einem Menschen ein Zeugnis abgelegt hat, dass Gott ihm die Gnade angeboten hat. Wir können es lassen. Saulus konnte es nicht lassen. Man kann sich natürlich fragen, war der Saulus vielleicht ein bisschen Wichtigtuer und Schwätzer? Das gibt's auch. Es gibt christliche Wichtigtuer und Schwätzer, die müssen unablässig dabei sein und reden. Ne? Ich erinnere mich, wie ich neulich in der Evangelisation hatte, da stehen so zwei junge Burschen vor mir, sie wollten hier ein Zeugnis ablegen, da habe ich gesagt, ich glaube, Leute sind gekommen, um mich zu hören jetzt. Ja, lass, ich hätte keine Richtung. Da habe ich gesagt, komm, geht nach Hause, schlaft euch erstmal aus, liebe Jungs. Nicht? Es gibt natürlich Wichtigtuer und Schwätzer. War der Saulus so einer? Bitte, jetzt hören Sie mir noch die letzten paar Minuten zu. Mein Freund Dr. Humburg, von dem ich heute schon mal sprach, hatte mal so schön gesagt, in meiner Bibel, wenn ich das Psalmbuch aufschlage, dann stehen sich auf zwei Seiten zwei ganz entgegengesetzte Worte geradezu gegenüber. Das erste heißt, ich will schweigen und meinen Mund nicht auftun. Und im übernächsten Psalm, das kommt genau gegenüber raus, steht, ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen. Und das steht so nebeneinander in der Bibel. Ich will schweigen und meinen Mund nicht auftun. Ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen. Das ist nicht wundervoll. Und sehen Sie, wem eins von den beiden fehlt, da fehlt im Christenstand was. Ich will schweigen und meinen Mund nicht auftun, das hat Paulus geübt, als er in Damaskus saß und Gott ihm all die Bilder vor Augen stellte von Menschen, die er gequält hatte und ihm seine Sünde vorrechnete und ihm sagte, geh von mir, das will ich Gott Mund nicht auftun. Wenn Gott mit uns ins Gericht geht und zeigt uns, wie wir sind, da vergeht uns jedes Geschwätz. Da erschrickt man, da sieht man sie am Rand der Hölle. Aber dann wurde dem Saulus der gekreuzigte Heiland gezeigt. Er floh zum Kreuz und erfuhr Vergebung seiner Sünden. Und da bekam er den Heiligen Geist. Und jetzt hieß es, ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen, denn der Heilige Geist ertreibt zum Zeugnis. Und damit ist man auf neuen Wegen. Denn der Heilige Geist wird ein neuer Geist genannt. Der ist immer funkelnagelneu, der ist nicht traurig. Da heißt von David, gib mir einen, wie betet David, gib mir einen neuen gewissen Geist. Der Heilige Geist, der neue Geist. Meine Freunde, ich muss schließen. Ich sagte am Anfang, dass die Kirche augenblicklich widerhallt von einem schauerlichen Getöse von den neuen Wegen. Das trifft uns im Weiglerhaus, die wir nun schon uralt sind, nicht? Die Väter dieser Jungs, die waren schon hier, das trifft uns natürlich sehr. Und wir überlegen, ist das wahr, müssen wir ganz neue Wege gehen? Sollen wir keine Schnapsbar einrichten hier oder so irgendwas, nicht? Meine Freunde, wenn ich die Bibel frage, dann sage ich, es gibt eigentlich für die Kirche nur einen neuen Weg, dass Menschen nämlich voll Heiligen Geistes Zeugen werden der erfahrenen Gnade. Das wird hier gesagt. Saulus hat den neuen Gewissengeist bekommen und redet frei von Jesus. Er, der mal ganz, ganz anders stand. Oh Freunde, dieser Geist Gottes erfülle uns. Dieser Geist Gottes, der uns Jesus so zeigt, der uns versiegelt, dass man ihm gehört, der so unsagbar frei macht, der Ketten löst, dieser Geist Gottes, der das Herz fröhlich macht, dass man es nicht mehr lassen kann, von seinem Heiland zu reden. Gott schenke dieser Gemeinde und ihrem Pfarrer diesen Geist in reicher Fülle. Wir wollen beten. O Herr, unser Heiland, ich danke dir, dass du selber dafür sorgst, dass dein Geist immer wieder neu ist und ganz neue Werke tut und ganz neue Gemeinde sammelt. Und das alles um dein einmaliges Werk auf Golgatha. Herr, bau uns ein in diese lebendige Gemeinde. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Liede 171 den 10. Vers singen. 171 den 10. Vers. Singen, das haben wir vom Jahr mal gelernt. Ich hoffe, dass wir es noch können. Resignieren Sie nicht, singen Sie nach Noten fröhlich mit, wenn es verkehrt ist, macht es auch nicht. Nicht. Nur stellen Sie sich nebendran, nicht nebendran, das ist immer hässlich. Nicht? Und nun lassen Sie uns stille werden. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.